ARD.
Ich würde sagen, dass sich grundlegend mein Verhältnis zur Nacht verändert hat. Also anfangs war die Nacht für mich, glaube ich, auch eher einfach so entweder gar nicht vorhanden in meiner Wahrnehmung oder wenn, dann eher mit diesem gruseligen Aspekt belegt, den wir alle oft kennen, dass nachts ist alles irgendwie gruseliger, ein knackender Ast oder so, der am Tag völlig harmlos ist, der uns gar nicht auffällt, scheint plötzlich irgendwas ganz Bedrohliches im nächsten Busch zu sein. Und erst dadurch, dass ich gemerkt habe, was ich hinter so einem Knacken verstecken kann und wen man nachts so alles Spannendes trifft, hat sich da auch mein Blickwinkel geöffnet, sodass ich auch dieses verheißungsvolle, geheimnisvolle, positiv besetzte Nacht besser für mich entdecken konnte.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Es gibt eine Welt, die die meisten von uns komplett verschlafen. Aber wenn es dunkel wird und die Nacht hereinbricht, kommen viele Wildtiere erst aus ihrem Versteck und das Leben beginnt. Die Geheimnisse der Nacht, das ist jetzt unser Thema. Ich bin Axel Dorloff, herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Lebendige Nacht vom verborgenen Leben der Tiere. So heißt das aktuelle Buch der Wildtierbiologin Dr. Sophia Kimmig vom Forschungsverbund Berlin. Sie erzählt darin von Eulen, Wildschweinfamilien, Glühwürmchen und Waschbären. Und sie beschäftigt sich mit der Nacht als Forschungsgegenstand. Aus Sicht der Wissenschaft ist die Nacht nicht nur eine Zeit, sondern viel mehr. Darüber reden wir jetzt. Hallo Frau Kimmig.
Hallo.
Frau Kimmig, die Nacht ist also nicht nur eine Zeit, das habe ich gerade schon gesagt, sondern ein ganzer Lebensraum mit eigenen Regeln, mit eigenen Gesetzen. Was fasziniert Sie als Forscherin an der Nacht?
Also generell interessieren sich Forscher ja für Unbekanntes, Unentdecktes, Unbeschriebenes. Und ich finde die Nacht da nochmal ganz besonders interessant, weil wir so wahnsinnig wenig über sie und ihre Bewohner wissen. Und das, obwohl sie ja kein exotischer Ort ist oder so, wie die Tiefsee, an den die meisten Menschen eben niemals in ihrem Leben kommen, sondern eigentlich etwas, was in unserem Alltag vollkommen präsent ist und trotzdem wissen wir so wenig darüber.
Warum wissen wir so wenig über die Nacht? Und das bezieht sich ja nicht nur auf die Wildtierbiologie.
Ich vermute mal, dass es daran liegt, dass wir Tagesbewohner sind und selber als tagaktive Lebewesen einfach so einen kleinen blinden Fleck haben, wenn es um die andere Tageshälfte geht. Und genau, es bezieht sich nicht nur darauf, dass wir wenig über die Tierarten wissen, die in der Nacht unterwegs sind. Generell haben wir einfach selten im Blick, dass Dinge nachts anders sein könnten als am Tag und haben diesen Aspekt gar nicht mitgedacht, wenn wir forschen.
Es wird im Buch an vielen Stellen deutlich, wie viel Feldarbeit Sie nachts machen. Was genau? Was sind Beispiele Ihrer eigenen Nachtaktivität?
Ja, dass ich nachts so viel unterwegs gewesen bin bisher in meiner Laufbahn, liegt vor allem daran, dass ich mich mit Säugetieren beschäftige. Und bei den Säugetieren ist es so, dass ungefähr 2/3 der Tiere nachtaktiv sind. Und auch die Arten, mit denen ich mich bisher beschäftigt habe, leben eben überwiegend nachts. Und das bedeutet, wenn ich zum Beispiel Füchse gefangen habe, was ich für meine Doktorarbeit gemacht habe, dann musste ich eben auch nachts die Feldarbeit machen, weil ich mich ja dann nach den Tieren richten muss.
Die Nacht hat ja in der Literatur, im Film, auch in den Emotionen vieler Menschen etwas Geheimnisvolles, etwas Dunkles, manchmal auch etwas Bedrohliches. Haben Sie denn durch diese Forschungstätigkeit auch ein anderes Verhältnis zur Nacht bekommen? Hat sich da im Laufe der Jahre dann was verändert?
Ja, doch. Ich würde sagen, dass sich grundlegend mein Verhältnis zur Nacht verändert hat. Also anfangs war die Nacht für mich, glaube ich, auch eher einfach so entweder gar nicht vorhanden in meiner Wahrnehmung oder wenn, dann eher mit diesem gruseligen Aspekt belegt, den wir alle oft kennen, dass nachts ist alles irgendwie gruseliger, ein knackender Ast oder so, der am Tag völlig harmlos ist, der uns gar nicht auffällt, scheint plötzlich irgendwas ganz Bedrohliches im nächsten Busch zu sein. Und erst dadurch, dass ich gemerkt habe, was ich hinter so einem Knacken verstecken kann und wen man nachts so alles Spannendes trifft, hat sich da auch mein Blickwinkel geöffnet, sodass ich auch dieses verheißungsvolle, geheimnisvolle, positiv besetzte Nacht besser für mich entdecken konnte. Und gerade dadurch, dass ich so viel in der Nacht unterwegs war, ist mir erst aufgefallen, wie anders sie ist, wie anders sie sich anfühlt und wie viel es dort noch gibt, was wir uns noch gar nicht angeschaut haben.
Würden Sie denn sagen, Sie sind selbst zum Nachtwesen geworden oder beschränkt sich das dann doch auf Forschungstätigkeiten?
Also es beschränkt sich nicht auf meine Forschung. Ich bin auch privat jetzt öfter nachts draußen. Zum Beispiel habe ich es für mich entdeckt, nachts schwimmen zu gehen im Sommer. Das habe ich vorher nicht gemacht. Aber ich bin trotzdem immer noch ein Tagbewohner und der Hauptteil meines Lebens findet am Tag statt.
Sie haben es gerade schon angedeutet, von den Tieren und Wildtieren, auch die Sie beobachten, haben sehr viele die Nacht als Lebensraum gewählt. Warum eigentlich?
Also nachts aktiv zu sein hat unterschiedliche Vorteile. Zum Beispiel ist es nachts kühler. Das kann gerade in heißen Weltregionen ein großer Vorteil sein. Deswegen gibt es auch im trocken, heißen Regionen tatsächlich oft mehr nachtaktive Arten. Es kann auch ganz praktische Gründe haben, weil man zum Beispiel nachts sicherer ist als Tier, weil der Räuber, der es auf einen abgesehen hat, tagsüber unterwegs ist. Es kann sein, dass man Konkurrenz aus dem Weg gehen möchte. Und zu guter Letzt ist die Nacht eben auch einfach eine ökologische Nische, so wie jeder andere auch. Und in der Natur wird jeder Platz besetzt, den es gibt.
Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, was das wiederum alles mit Dinosauriern zu tun hat. Können Sie uns das mal aufklären?
Das ist vielleicht nicht das Erste, woran man denkt, wenn man nachts einen Igel sieht, dass das irgendwas mit den Dinosauriern zu tun haben könnte. Aber tatsächlich ist das so, denn die Dinosaurier und die frühen Säugetiere sind zu einer sehr ähnlichen Zeit entstanden. Also in dem Zeitraum, in dem die frühen Säugetiere sich entwickelt haben und ihre Vorgänger, wurde die Welt sehr eindrücklich von Dinosauriern dominiert. Und das hat die frühen Säugetiere quasi in die Nacht gedrängt. Sie mussten vor den Dinosauriern ausweichen. Und das hat eben Spuren bis heute.
Was ich durch Ihr Buch auch gelernt habe, ist, dass die Nacht auch mit dem Sprechen zu tun hat oder mit der Entwicklung von Sprache. Es gibt die These, dass in der Nacht die Wurzeln der Lautkommunikation liegen. Das müssen Sie uns erklären.
Ja, und zwar haben sich Forschende ganz viele Daten von Tieren, Stammesgeschichten von Tierarten angeschaut. Also quasi zurückgeguckt in der Entwicklung des Lebens, bei welchen Tiergruppen oder Tierarten es Lautkommunikation gab. Und dann haben sie geschaut, ob diese Arten tag- oder nachtaktiv waren und sind. Und dabei hat man eben festgestellt, dass es sehr viel häufiger bei nachtaktiven Arten dazu kam, dass sich Lautkommunikation entwickelt hat. Und das liegt ja auch irgendwie nahe, wenn man überlegt, nachts ist es dunkel, das heißt, sichtbare Kommunikation ist zum Beispiel weniger effektiv. Also macht es durchaus Sinn, Töne zu verwenden. Und deswegen liegt eben auch die Vermutung nahe, dass die erste Lautkommunikation vielleicht in der Dunkelheit entstanden ist und wir auch eben der Dunkelheit verdanken, dass heute so viele Lebewesen mit Lauten kommunizieren können, inklusive uns.
Haben Sie da ein paar anschauliche Beispiele, auf wen das vielleicht zutreffen würde?
Naja, wir können es ja ganz direkt selber erleben, wenn wir rausgehen vor der Tür. Wenn wir nachts unterwegs sind, hören wir bei den Vögeln zum Beispiel gerne die Nachtigall singen. Das Grillenzirpen hören wir oft. Frösche können wir nachts viel quaken hören. Also ja, man muss einfach nur die Ohren aufmachen und vor die Tür gehen, dann kann man das selber erleben.
Es gibt eine Art Zweiteilung in Ihrem Buch. Es geht ja einmal um die Nacht generell als Forschungsgegenstand in ihrer Bedeutung für die Evolution und vieles mehr. Das haben wir jetzt schon so ein bisschen besprochen. Es geht aber auch ganz konkret um unterschiedliche Bewohner der Nacht. Gibt es dabei ein nachtaktives Tier, das Sie besonders lieb gewonnen haben, das Sie vielleicht auch besonders beobachtet haben?
Also da ich meine Doktorarbeit dem Fuchs gewidmet habe und ihn dafür 6 Jahre lang erforscht habe, muss ich schon sagen, dass der Fuchs einen ganz besonderen Stellenwert in meinem Leben hat. Und der ist ja auch überwiegend in der Nacht unterwegs. Aber es gibt natürlich auch noch andere Tierarten, die nachts unterwegs sind. Und eine Art, die ich zum Beispiel auch sehr gerne mag, ist der Steinmarder oder auch der Igel. Den finde ich auch immer sehr faszinierend.
Wir haben hier an dieser Stelle in dieser Wissenschaftssendung vor knapp 2 Jahren schon über Ihr Fuchsbuch geredet. Ist es eigentlich noch so, dass Sie den Fuchs weiterverfolgen, auch als Wissenschaftlerin?
Ja, das ist in unseren Forschungsprojekten leider meistens so, dass wir viel weniger Zeit haben, als wir Daten sammeln in so einem Forschungsprojekt. Das heißt, ich habe noch ganz viele Dinge, die ich auswerten kann, mit denen ich noch weitere Publikationen sozusagen schreiben kann über das, was ich in der Zeit erforscht habe. Und das liegt jetzt eben da und wartet darauf, dass ich Zeit dafür finde.
Gehen Sie ab und zu noch raus? Sie hatten damals so ganz bestimmte Füchse, die Sie ja auch kannten in Berlin, dass Sie wissen, wo die sind. Trifft man ab und zu noch einen alten Bekannten?
Also die Lebensdauer der Füchse ist in Berlin leider nicht so hoch. Das heißt, die meisten Füchse, die ich quasi persönlich kannte, die gibt es inzwischen nicht mehr. Aber tatsächlich gibt es noch 2 Fuchsfamilien, die ich immer noch besuchen gehe. Wenn man so viel Zeit verbracht hat mit einer Tierart, dann baut man ja auch eine Beziehung auf und gerade zu einem ganz konkreten Tier. Die Tiere waren ja besendet, das heißt, man weiß, wo die sich den ganzen Tag rumtreiben, was sie den lieben langen Tag so machen und irgendwie fällt es dann schwer, sie so ganz gehen zu lassen. Und deswegen schaue ich einfach ab und zu mal vorbei, lege mich ins Gebüsch, tarne mich, damit ich niemanden störe und beobachte einfach, was so passiert und schaue mir zum Beispiel im Frühjahr die neuen Welpen an, die zur Welt kommen und freue mich einfach daran.
Und das ist dann auch erfolgreich. Also Sie wissen weiterhin, wo die sind und wann Sie die ungefähr antreffen können.
Das ist der Vorteil daran, dass Füchse genauso wie Menschen Gewohnheitstiere sind. Genau, also auch wenn die Füchse nicht mehr am Sender sind, kenne ich inzwischen ihre Gewohnheiten so gut, dass ich weiß, wo ich sie finde.
Ein Tier, das man auch vor allem nachts trifft neben den Füchsen und das auch Sie getroffen haben, ist der Waschbär. Warum gilt der eigentlich als der Panzerknacker unter den Tieren?
Naja, also ganz offensichtlich, wenn man sie einfach nur anschaut, ist ihre Panzerknacker-Verbrechermaske sozusagen, die sie im Gesicht haben. Also Waschbären haben eine sehr deutliche schwarze Zeichnung um die Augen und die erinnert eben einfach sehr an diese comicartigen Verbrechermasken, die wir kennen. Aber es ist auch deswegen gar nicht so falsch, weil Waschbären einen der besten Tastsinn im ganzen Tierreich haben und extrem geschickte Hände. Und das bedeutet, dass sie sehr, sehr gut darin sind, alle möglichen Verschlusssysteme zu öffnen und Schlösser zu knacken. Tatsächlich ist es sehr einfach, Waschbären zu fangen, weil es gleich zwei Vorteile hat, wenn man versucht, einen Waschbären zu fangen, den man bei anderen Tierarten nicht hat. Das eine ist, Waschbärfallen sind artspezifisch. Und zwar, weil die Waschbären so geschickt mit ihren Händen sind, sind sie die einzigen, die es schaffen, mit der Pfote in eine kleine Kiste zu greifen und da drin dann quasi die Hand zu drehen und einen Köder dort rauszuziehen. Das schaffen die anderen Tierarten einfach nicht. Die sind nicht so mobil mit ihren Pfoten. Und deswegen ist dann, wenn die Falle zufällt, tatsächlich auch ein Waschbär drin und nicht irgendein anderes Tier. Der andere Grund ist, dass Waschbären trap-happy sind, wie wir Biologen das nennen. Das heißt, es ist eine Tierart, die einfach sehr häufig in Fallen läuft. Manche Tiere sind extrem scheu und sehr schwer zu fangen. Waschbären sind sehr neugierig und so, sagen wir mal, ein bisschen mehr Badass unterwegs als so ein Fuchs zum Beispiel. Die laufen da einfach rein und gucken dann halt, was passiert. Und das macht es sehr, sehr leicht, sie zu fangen.
Also sie werden sozusagen Opfer ihrer eigenen Geschicklichkeit. Sie arbeiten an der FU auch an einem Forschungsprojekt mit, in dem es um Waschbären geht. Zu was arbeiten Sie da genau?
In diesem Projekt geht es darum, wie man damit umgeht, wenn Arten, die hier eigentlich natürlicherweise nicht vorkommen, eben in unseren Breiten sich ausbreiten. Und dazu gehört ja der Waschbär, der eigentlich aus Nordamerika kommt, nicht freiwillig hier ist, sondern vom Menschen her eingeschleppt und tatsächlich sogar teilweise aktiv ausgesetzt wurde und sich jetzt eben sehr erfolgreich fortpflanzt und verbreitet. Und oft weiß man dann nicht so genau, was das mit dem Ökosystem macht, wenn so eine Art, die hier nicht entstanden ist, dann hier lebt. Und es kann natürlich auch Konflikte mit dem Menschen geben, also beim Waschbär zum Beispiel, wenn er sich dann im Dach einnistet. Und in diesem Projekt geht es eben darum, welche Handlungsoptionen wir als Menschen haben, um damit umzugehen und welche Konsequenzen die verschiedenen Maßnahmen haben.
Er kommt ja auch in Berlin vor. Gehen die Forscherinnen und Forscher davon aus, dass das künftig auch mehr wird?
Also der Waschbär ist in unserer Region in Berlin schon relativ gut verbreitet. Der Waschbär befindet sich in Deutschland immer noch in seinem Ausbreitungsprozess und ist in unterschiedlichen Regionen Deutschlands verschieden häufig. Das heißt, wir müssen schon davon ausgehen, dass es noch mehr Tiere werden.
Wie trifft man den eigentlich am besten nachts?
Also der wichtigste Tipp, wenn man Waschbären sehen möchte, ist nach oben gucken. Weil wir Menschen bewegen uns eben gewohnheitsmäßig eher in der Fläche. Das heißt, wir schauen ganz oft gar nicht nach oben und verpassen dann vielleicht, dass direkt über uns im Baum ein Waschbär sitzt und uns beobachtet. Das heißt, einfach mal, gerade wenn man an alten Bäumen mit so einer rauen Rinde vorbeigeht, einen Blick nach oben werfen, ob da nicht ein Waschbär unterwegs ist. Und ansonsten, ja, man muss eben nachts unterwegs sein. Und in Gewässernähe hat man auch immer bessere Chancen als an anderen Orten, denn Waschbären lieben Wasser.
Auch Wildschweine kommen ja gerne nachts an oder kommen gerne nachts vor. Die Menschen, die am Stadtrand wohnen, wissen davon zu berichten. Kommt das Wildschwein eigentlich der Stadtmitte näher oder bleiben die tendenziell in den Randbezirken?
Also es gab mal eine längere Untersuchung zum Wildschwein in Berlin und Brandenburg, wo auch Tiere besendet wurden. Und da hat man ganz gut gesehen, dass im Gegensatz zu anderen Wildtieren wie dem Marder, dem Waschbären, dem Fuchs, die Wildschweine doch eher auf die Stadtwälder begrenzt sind. Das heißt, dass es jetzt nicht diesen Trend gibt, dass sie plötzlich überall im Stadtgebiet vorkommen. Es gibt halt immer mal einzelne Tiere, die sich zum Beispiel verlaufen, die dann doch irgendwie mal denken, ach, ich probiere mal aus, ob es da hinten nicht doch auch interessant sein könnte und dann irgendwo landen, wo sie sonst nicht sind. Aber eigentlich sind sie schon eher auf die Randgebiete und die Stadtwälder beschränkt.
Was haben die denn nachts zu schaffen, die Wildschweine?
Sich ernähren, das ist natürlich als Wildtier immer ganz oben auf der To-Do-Liste, weil man nicht bequem in den Supermarkt gehen kann. Das heißt, je nachdem, welche Tierart es ist, geht ein nicht unerheblicher Teil der Wachzeit dafür drauf, sich zu versorgen. Jungtiere großziehen, das Revier kontrollieren. Je nachdem, was es für Tierarten sind, aber auch spielen zum Beispiel, Blödsinn machen. Das gerade bei Fuchs und Waschbär zum Beispiel auch ganz gerne mal mit auf der To-Do-Liste.
Die Geheimnisse der Nacht, das ist unser Thema in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff und zu Gast ist die Wildtierbiologin Dr. Sophia Kimmig vom Forschungsverbund Berlin. Ihr aktuelles Buch heißt Lebendige Nacht vom verborgenen Leben der Tiere. Sie leuchten zwar, aber verborgen leben auch die Glühwürmchen. Wo treffe ich in Berlin Glühwürmchen?
Leider gar nicht.
In Brandenburg auch nicht?
Ja, da schon eher doch. Also da zum Beispiel vielleicht in der Lausitz, wo es nicht so dicht besiedelt ist. Also Glühwürmchen finden ja ihre Partner mit Hilfe von Licht. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass sie in dunklen Regionen leben und wie viele andere Insekten auch natürlich auch auf intakte Lebensräume, von denen es leider immer weniger gibt. Und gerade in dieser Kombination findet man Glühwürmchen nicht mehr so häufig. Aber es gibt sie noch und am besten beobachtet man sie so im Juni.
Und die Nachtaktivität beschränkt sich dann vor allem auf die Partnerwahl?
Nein, die sind auch so nachtaktiv. Bei den Insekten ist es so, die teilen sich die Welt so halb-halb ungefähr die Arten. Also die eine Hälfte ist ungefähr Tag, die andere Hälfte ungefähr nachtaktiv. Aber wenn man natürlich mit Lichtsignalen auf Partnersuche ist, dann bietet sich das ja auch an, nachts aktiv zu sein, weil tagsüber würde es keiner sehen.
Wie funktioniert das genau mit diesen Lichtsignalen?
Das Phänomen nennt man Biolumineszenz. Das ist quasi die Fähigkeit, Licht herzustellen mit organischen Mitteln. Und da gibt es dann einen Stoff, der heißt Luciferin und ein Enzym, das heißt Luciferase, das diesen Stoff abbaut und dabei entsteht Licht. Und diese Reaktion ist extrem effizient. Also es entsteht ganz, ganz viel Licht und ganz wenig Wärme, was zum Beispiel bei unseren altbekannten Glühbirnen ganz und gar anders ist, wo ein Großteil der Energie als Wärme entweicht. Das heißt, biologisches Licht ist hocheffizient.
Ein Kapitel, das mir besonders gut gefallen hat in Ihrem Buch, ist das über die Eulen, auch weil mich die Tiere selber sehr faszinieren. Sie sind ja bei uns eher selten, stehen aber wie kaum ein anderes Tier für die Nacht. Nicht von ungefähr heißen nachtaffine Menschen auch Nachteulen. Ich habe gelernt, 240 Eulenarten gibt es weltweit, so roundabout, man weiß es nicht ganz genau, und rund 10 in Deutschland. Sie helfen wiederum dabei zu untersuchen, welche Arten in einem Gebiet vorkommen.
Ja, das ist ganz interessant, weil als Biologe muss man manchmal ein bisschen kreativ sein, wenn man was darüber wissen möchte, welche Arten in welchem Ökosystem leben. Es ist nämlich oft auch eine der ersten Fragen, die wir uns stellen, wie viel, wovon gibt es denn irgendwo? Und trotzdem eine der am schwierigsten zu beantworten, denn, weil was soll man machen, sich den ganzen Tag irgendwie draußen hinsetzen, rumlaufen, Kamera fallen? Es gibt eine Menge Methoden, aber man findet doch immer nur einen Bruchteil der Dinge heraus. Und Eulen können da ganz toll helfen, weil sie zum Beispiel bei den Kleinsäugern eine ganz große Palette an Arten auf ihrem Speiseplan stehen haben, also bei den ganzen Mausarten, die es bei uns so gibt. Und das heißt, man kann mit Hilfe der Gewölle von Eulen und der Funde in diesen Gewöllen sozusagen untersuchen, welche Arten in einem Gebiet vorgekommen sind oder gerade vorkommen. Die Eulen fressen ja auch häufige Arten, die häufiger vorkommen. Das heißt, man weiß nicht nur, welche Arten vorkommen, man kriegt sogar eine Idee davon, welche Arten häufiger in einem Gebiet sind.
Das heißt, man untersucht das und weiß danach relativ gut über die Biodiversität in diesem Raum.
Ja, es ist wie so ein, wie eine Sammlung sozusagen, die die Eule angelegt hat aus ihrem Lebensraum, in den man dann eben einen Einblick nehmen kann.
Wie urban lebt die Eule eigentlich mittlerweile?
Das ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Art man sich anschaut. Es gibt durchaus Arten, die wir auch im Stadtgebiet treffen, zum Beispiel den Waldkauz. Den gibt es auch mitten in Berlin. Es gibt inzwischen auch ein paar Uhus in Städten. Die Schleiereulen sind des Öfteren mal in der Stadt zu sehen. Die ein oder andere Eule lässt sich durchaus auch in der Stadt beobachten.
Ein Wort, das ich auch gelernt habe, Federschwanz-Spitzhörnchen. Sie haben ja in Ihrem Buch immer auch wieder diese kleinen netten Geschichten, worum es bei denen es teilweise um ein bisschen absurde Dinge auch geht. Dieses Federschwanz-Spitzhörnchen nutzt die Nacht gerne, um sich zu betrinken.
Ja, tatsächlich. Es gibt ja viele skurrile Tierarten und Verhaltensweisen auch auf dieser Welt und viele davon verstecken sich in der Nacht und deswegen musste ich da natürlich auch einen kleinen Blick drauf werfen im Buch. Und das Federschwanzspitzhörnchen sieht nicht nur ganz fantastisch aus, auf den ersten Blick hat so ein bisschen was von unserem heimischen Siebenschläfer, aber wie der Name schon verrät, hängt am Ende vom Schwanz eine große Federquaste. Das Hörnchen hat aber auch genau sehr merkwürdige Angewohnheiten, sagen wir es mal so. Und zwar betrinkt es sich an vergorenem Palmsaft der Bertrampalme. Diese Palme produziert sozusagen natürlichen Palmenwein. Und das Spitzhörnchen kommt dann eben regelmäßig dorthin und leckt den auf und konsumiert dabei enorme Alkoholmengen, die für uns Menschen teilweise sogar tödlich wären. Man hat diese Hörnchen untersucht und hat dabei Blutalkoholspiegel festgestellt, die bei uns schwere Organschäden hervorrufen würden. Man kann sagen, dass im Mittel so ein Hörnchen das Äquivalent zu ungefähr 12 Gläsern Wein trinkt. Und jetzt muss man sich überlegen, 12 Gläser Wein wären für uns schon verdammt viel, aber dieses Hörnchen wiegt nur ein paar Gramm.
Weiß man, wieso dieses Hörnchen das so gut verträgt?
Tja, das sind wieder die Freuden der Evolution, denn dieses Federschwanzspitzhörnchen hat sich im Laufe der Zeit an diesen Alkoholkonsum angepasst. Das heißt, ganz im Gegensatz zu uns hat es keine Organschäden, wenn es das tut. Es wird wahrscheinlich nicht mal richtig betrunken.
Würden Sie eigentlich als Tier lieber in der Nacht leben?
Ja, definitiv.
Was ist der Hauptgrund?
Es ist sicherer. Für fast alle Tierarten auf dieser Welt ist der Mensch mit Abstand die größte Bedrohung in unterschiedlichsten Formen. Und deswegen, da wir Menschen tagaktiv sind, würde ich auf die Zeit ausweichen, in der ein geringeres Risiko ist, einem Menschen zu begegnen.
In Ihrem Buch geht es viel um Wildtiere. Es geht um eine generelle Beschäftigung mit dem Thema die Nacht aus wissenschaftlicher Sicht. Es geht aber auch, es ist teilweise auch fast eine literarische Beschäftigung mit der Nacht. Sie zitieren immer wieder Gedichte, die sich auch mit der Nacht beschäftigen. Wieso haben Sie da auch rechts und links von der Wildtierbiologie geguckt?
Als Biologin habe ich sowieso ein bisschen anderen Blick auf das Leben als die meisten Menschen, glaube ich. Also zum Beispiel genau diese Trennung in Mensch und Tier, die gibt es ja in der Biologie so gar nicht. Wir sind einfach Säugetiere und dementsprechend interessiert mich durchaus auch, was die Natur mit uns macht, weil auch wenn wir das oft nicht so auf dem Schirm haben, sind wir ein Teil davon. Jetzt zeichnet uns Menschen aus, dass wir zusätzlich dazu, dass wir biologische Wesen sind, auch sehr kulturelle Wesen sind. Und das fasziniert mich dann eben auch, was so die Natur mit unserem kulturellen Selbstverständnis macht.
Haben Sie da einen Lieblingsautoren entdeckt, der sich mit der Nacht beschäftigt? Oder?
Ach, ich habe einige tolle Sachen gelesen. Ich glaube, ich könnte jetzt gar nicht einen bestimmten Autor nennen, aber es gibt ein Gedicht, was ich sehr, sehr schön finde, von Wendell Berry, einem US-amerikanischen Schriftsteller. Das heißt, the dark too blooms and sings and is traveled by dark feet and dark wings. Also quasi auch im Dunkeln gibt es Blühen und Singen und das Queren dunkler Pfoten und dunkler Schwingen. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Beschreibung davon, wie lebendig die Nacht ist.
Fakt ist, dass die Menschen sich immer breiter machen in der Nacht. Drängen wir die Nacht regelrecht zurück?
Ja, das tun wir tatsächlich. Man muss sich bewusst machen, dass kein anderer Wechsel in der Natur so konstant ist in der Erdgeschichte. Also im Laufe der Erdgeschichte haben sich ganz viele Dinge verändert. Wir hatten ganz andere Temperaturen, andere Luftfeuchtigkeiten. Die Kontinente waren alle mal ganz woanders, als sie jetzt sind. Das Einzige, was immer zuverlässig gleich war, war dieser Wechsel aus Hell und Dunkelheit. Und jetzt seit extrem wenig Zeit erdgeschichtlich gesehen, also erst so in den letzten 200 Jahren, bringen wir Menschen massiv Licht in die Nacht. Und gerade eben seit wir elektrisches Licht haben, wirklich massenhaft. Und damit verdrängen wir die natürliche Dunkelheit und greifen massiv ins nächtliche Ökosystem ein.
Auch damit beschäftigen Sie sich als Wissenschaftler mit der Lichtverschmutzung? Wie genau?
Genau, in einem Projekt, in dem ich tätig bin, geht es darum, wie Lichtverschmutzung sich negativ auf Insekten auswirkt. Die sprichwörtliche Motte zum Licht, die kennen wir alle. Und tatsächlich ist es so, dass Licht dazu führt, dass sehr viele Insekten verenden. Und wir arbeiten daran, wie wir das verbessern können, indem wir Lichtquellen neu designen, um weniger Insekten zu töten.
Und es hat nicht nur Auswirkungen auf Insekten, diese Lichtverschmutzung, sondern zum Beispiel auch auf Schildkröten.
Ja, genau. Und generell auf ganz viele Tiere, die sich mit Hilfe von Licht orientieren. Im Beispiel der Schildkröten ist es zum Beispiel so, dass die nächste Generation Schildkröten immer am Strand schlüpft und dann den Weg ins Meer finden muss. Und in einer natürlichen dunklen Nacht ist das Meer heller als das Land, weil das Wasser das wenige spärliche Mond- und Sternenlicht reflektiert. Wenn jetzt aber der Strand beleuchtet ist, was ja in den meisten Fällen so ist, wenn der Mensch irgendwo ist, dann laufen sie quasi in die falsche Richtung und schaffen es nicht ins Meer. Und dieses Ablenken, das kennen eben auch viele andere Tiere, das Problem. Zum Beispiel auch Zugvögel kommen zu Hunderttausenden an Lichtquellen um.
Sie haben gerade schon eine mögliche Lösung gesagt, die es vielleicht besser machen würde. Was gibt es denn noch für Strategien, gegen diese Lichtverschmutzung vorzugehen?
Also ganz wichtig ist erstmal klarzustellen, dass wir Forscher auch nicht wollen, dass wir kein Licht mehr benutzen. Die Frage ist nur, brauchen wir jede Lichtquelle, die wir benutzen, oder gibt es nicht auch Zeiten und Orte, an denen wir das Licht gar nicht brauchen? Und wenn wir es brauchen, wie muss es dann aussehen? Und da gibt es dann verschiedene Stellschrauben sozusagen, an denen wir drehen können. Eine ist die Lichtfarbe. Das ist bestimmt den meisten schon mal aufgefallen, dass wir zum Beispiel blau-weißes Licht oft als sehr viel unangenehmer empfinden als warm-weißes Licht. Und tatsächlich ist warm-weißes Licht für viele Tierarten sehr viel besser. Sie werden dadurch nicht so stark abgelenkt oder getriggert. Und genauso ist es natürlich wichtig, das Licht dahin zu bringen, wo es wirklich gebraucht wird. Also so eine Kugelleuchte zum Beispiel bringt einen Großteil des Lichts gar nicht dahin, wo wir es brauchen, um etwas zu sehen, sondern in den Nachthimmel. Das kann man natürlich ändern, indem man Licht zum Beispiel von oben nach unten strahlen lässt, damit wir den Weg gut sehen, aber die Nacht nicht unnötig erhellt wird.
Und diese Lichtverschmutzung wieder zurückzudrängen, hätte übrigens auch nicht nur ich weiß, Sie unterscheiden das nicht unbedingt, aber es hätte nicht nur Vorteile für Tiere, sondern auch für Menschen.
Tatsächlich, das ausnahmsweise mal eine der wenigen größeren ökologischen Problematiken, bei der eigentlich alle gewinnen, wenn wir das ändern. Es wäre besser für die Natur, für die Pflanzenwelt, für die Tiere und für uns Menschen würde es Strom sparen und damit Energiekosten und letztlich auch endliche Ressourcen, weil ein Großteil von unserem Strom kommt ja immer noch aus nicht erneuerbaren Quellen.
Beim Lesen des Buches ist mir aufgefallen, dass da sehr viel Leidenschaft dabei ist. Sie schreiben sehr leserlich, sehr, sehr nah an den Menschen und an den Tieren. Was wollen Sie erreichen? Also was treibt Sie an, Wissenschaft in dieser Form zu übersetzen?
Ich persönlich bin schon, seit ich denken kann, unglaublich fasziniert von Natur. Und in der Schule wurde mir das zu einem Großteil ausgetrieben. Zum Glück nicht ganz, sodass ich dann mich letztlich doch dafür entschieden habe, Biologie zu studieren. Und in meiner Erfahrung, in meinem auch täglichen Berufsleben bei Veranstaltungen für die Öffentlichkeit ist, dass die allermeisten Menschen sich sehr wohl für diese Themen interessieren, aber es einfach gewohnt sind, dass sie ihnen auf eine Weise erzählt oder präsentiert werden, die trocken, langweilig, schwer verständlich ist. Dabei sind diese Themen so wahnsinnig spannend und teilweise auch unglaublich unterhaltsam, lustig, tragisch. Alles, was eine gute Geschichte eigentlich ausmacht. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, diese Faszination für die Welt, Menschen auf hoffentlich unterhaltsame, nahbare Weise näher zu bringen. Und ich glaube auch fest daran, dass eine größere Faszination für unsere Umwelt zu einer größeren Wertschätzung und dann auch einem besseren Umgang mit dieser Welt führt.
Eine letzte Frage habe ich jetzt noch. Ihr Buch ist ja eine Art Reise zu den Wundern der Nacht. Sie erzählen über diese Parallelwelt, wie sie entstand, wie es dort aussieht, wie es sich anfühlt, wer dort lebt, wie es riecht. Gibt es Wunder der Nacht, die Sie noch auf dem Zettel haben? Also was an der Nacht fehlt Ihnen noch? Was würden Sie gerne beobachten?
Ich möchte auf jeden Fall noch mehr Nächte unter Sternen verbringen. Wir Menschen haben diesen Zugang zum Sternenhimmel zu einem großen Teil verloren und ich auch persönlich habe den erst durch diese Beschäftigung mit der Nacht wieder für mich entdeckt. Das heißt, ich möchte noch ein paar Mal in meinem Leben definitiv die Milchstraße sehen und zwar einem dunklen, nicht dicht verschmutzten Himmel. Und wenn ich großes Glück habe, dann hoffentlich auch mal das Polarlicht.
Frau Kimmig, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Zu Gast in den Wissenswerten die Evolutionsbiologin Sophia Kimmig. Sie hat ein populäres Wissenschaftsbuch über die Nacht geschrieben, Titel Lebendige Nacht – Vom verborgenen Leben der Tiere, erschienen im Hansa Verlag. Unser Gespräch können Sie in der ARD Audiothek nachhören. Danke fürs Zuhören, ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte, ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.